Deutschlandfunk Kultur. Kompressor.
Die Verbindung von Film und Kino ist eine, die vor etwa 120 Jahren ihren Anfang genommen hat. Und dann kam schrittweise die Verschiebung des Films erst ins Fernsehen, dann auf VHS-Kassetten und DVDs und aktuell auf Online-Streaming-Plattformen. Mit dem wirtschaftlichen Untergang des Kinos wird seine kulturelle Bedeutung erst wirklich so spürbar, meint Lars-Henrik Gass, der Leiter der Oberhausener Kurzfilmtage. Gass widmet sich in seinem neuen Buch der Filmgeschichte als Kinogeschichte, bezieht sich dabei auch auf den Filmwissenschaftler Carsten Witte. Der hat in den 70er Jahren schon geschrieben, es gebe zwar eine Theorie des Films, aber keine Theorie des Kinos. Daher die erste Frage an Lars-Henrik Gass. Was meinen Sie, was könnte eine Theorie des Kinos sein?
Es gibt ja sehr viele filmhistorische, filmästhetische Überlegungen über 120 Jahre. Aber eine Theorie des Kinos war immer sehr schwierig zu fassen, weil es die mediengeschichtliche Besonderheit des Kinos berührte. Wenn ich mir einen Picasso kaufe, dann sieht der gleich aus, ob ich ihn jetzt ins Museum hänge oder bei mir zu Hause an die Wand. Das ist beim Film schon etwas schwieriger, denn es ist ja nicht dieses physische Ding, dieser Filmstreifen, sondern es ist Gegenstand einer technischen Hervorbringung. Also die Wirklichkeit, die ich sehe, ist schon technisch hervorgebracht, aber das Bild, das ich dann sehe, ist selbst technisch hervorgebracht und es braucht dazu auch einen Raum. Und deswegen hat Witte immer davon gesprochen, dass Kino ein gesellschaftlicher Raum sei und hat sich dabei auch auf den wichtigen deutschen Filmhistoriker Siegfried Krakauer bezogen.
Jetzt, wenn wir uns diesen Raum anschauen, den Kinosaal, dann geht es Ihnen ja auch um eine bestimmte Form des Sehens. Sie schreiben vom schattmachtgesetzten Ich, das sich im Kino der Projektion eines Apparats unterwirft. Also wie unterscheidet sich eben dieses Sehen im Kinosessel vom Stream zu Hause auf der heimischen Couch?
Ja, die es hat ja schon fast was Rührendes heute in diesem aufmerksamkeitsökonomischen Wettbewerb der Künste, das Kino zu behaupten als, fast möchte ich sagen, Folter einer Fremdwahrnehmung. Also nämlich die Zumutung, dass etwas dauert und dass ich nicht selbst die Dauer bemesse, wie ich das in einer Kunstausstellung kann. Also das heißt, die Behauptung, dass Verstehen auch etwas mit einer bestimmten Dauer zu tun hat. Und das ist, glaube ich, spezifisch für das Kino und das hat es natürlich heute sehr viel schwieriger als früher.
Also keine Pausetaste wie beim Stream. De facto, um es mal zu sagen. Man muss sich eben 2 Stunden beispielsweise dann einer Geschichte ausliefern oder man genießt es ja dann auch in der
Genau,
Regel.
Das ist der Unterschied einer Filmtheorie von einer Kinotheorie. Ja? Also was ist die Besonderheit, die mediengeschichtliche Besonderheit des Kinos darin? Und ich denke, dass wir gerade miterleben, dass das Kino sich mediengeschichtlich überholt hat und nun abgelöst wird, Sie haben es angesprochen, von Streaming-Angeboten für Filme. Und das ist ja auch gut und schön und wir alle freuen uns darüber. Und andererseits natürlich auch von den sogenannten neuen Medien, also die sehr stark partizipativ angelegt sind, aber die nach meinem Dafürhalten sich nicht direkt anschließen an die mediengeschichtliche Dimension des Kinos.
Jetzt gehen Sie eben auf die Kinogeschichte als Filmgeschichte ein und starten dann mit dem Slapstick. Was erzählt der Slapstick über das Kino?
Selbst wenn die Geschichte nicht stimmt, toll ist sie sowieso, dass bei den ersten Vorführungen die Menschen vor Schrecken von den Stühlen gejagt wurden, angesichts der technischen Bilder, die es da zu sehen gab, also Züge, die dem Anschein nach in den Zuschauerraum fuhren und dergleichen mehr. So kann man doch, glaube ich, sagen, dass es eine kulturgeschichtlich doch große Herausforderung darstellte, für ein Publikum diese Bilder zu verstehen und zu lernen und auch in eine Konvention zu bringen. Und daher glaube ich, dass das Kino über seine mittlerweile 120-jährige Geschichte seine starken Wandlungen, denen es immer wieder unterlag, immer wieder auch zu vermitteln. Also sozusagen, wie Kino gesehen wurde, ist in den Filmen hinterlegt.
Also eine erste Form von Medienkompetenz.
Wenn man sie so will. Also eigentlich ist die Gebrauchsanweisung in den Filmen hinterlegt.
Ja. Noch ein Film, auf den Sie eingehen aus der Ära des Tonfilms, ist King Kong.
Ja.
Was lässt sich aus diesem Film über das Kino verstehen?
King Kong ist ja eigentlich eine Geschichte einer Filmexpedition. Ja, es geht darum, dass der Schrei der Frau tatsächlich also schon geprobt wird, bevor das Ungeheuer überhaupt Anlass zur Beängstigung gibt. Das heißt, diese Faszination der Größe, ja, die das Kino bedeutete und dass das Kino ganz unterschiedliche Proportionen darstellen konnte von klein und groß, also sozusagen auch meine Vorstellungskraft extrem herausfordert. Also was ist eigentlich groß? Also King Kong in absoluter Größe ist sehr groß für uns Menschen, allerdings klein bezogen auf das Empire State Building, an dem das Ungeheuer ja am Ende auch scheitert.
Also die physische Bedeutung der großen Leinwand. Ein weiteres Kapitel handelt von Hollywood, wo laut Ihrer Lesart das Kino eigentlich schon an ein Ende kommt. Warum?
Man kann feststellen, dass Ende der 60er Jahre schon das Kino einen erheblichen wirtschaftlichen Abschwung verzeichnete, bezogen auf das klassische Hollywood-Kino. Und das war ja auch der Zeitpunkt, dass auf einmal Regiefiguren wie Dennis Hopper, die wir heute eher als Schauspieler kennen, auf einmal interessant wurden für Hollywood, um sozusagen auch ein neues Zielpublikum anzusprechen. Also heute würde man das Audience Development nennen. Also Hopper hat mit seinen Filmen, also Easy Rider, aber dann auch The Last Movie, natürlich eine ganz neue Generation eines Publikums angesprochen. Und in diesen Filmen wird eigentlich schon darüber verhandelt, dass Kino ans Ende kommt, dass die Geschichten zu Ende gehen, dass man eigentlich darüber Filme macht, wie man sie macht und dass sie vielleicht auch scheitern.
Am Ende gehen Sie auf den starken Umsatzrückgang in der Film-, in der Kinobranche ein. Wenn man jetzt die Geschichte des Kinos bewahren wollte, was wären Orte oder Projekte dafür? Am Anfang vergleichen Sie ja mit Theater und Museen und beklagen im Grunde, dass das Kino da eigentlich keine Orte hat, keine Filmmuseen, kaum Cinematheken, die so eine Aufgabe übernehmen des Bewahrens.
Das Problem scheint mir darin zu liegen, dass man kulturpolitisch auch hier nicht die Besonderheit des Films verstanden hat, weil es eben nicht nur, was natürlich wichtig und richtig ist, um die Bewahrung von einzelnen Werken geht, sondern letztlich um eine kulturelle Praxis Kino. Denn es wäre ja auch absurd, würde man sagen, okay, es reicht, dass wir Schillers Räuber in Reklam vorliegen haben. Das dürfte ja jetzt auch nicht die kulturelle Praxis Theater auf Ewigkeit sichern. Aber man muss sich immer vor Augen führen, dass die darstellenden Künste, also wenn wir von Theater sprechen, 2000 Jahre Kulturgeschichte hinter sich haben und das Kino gerade mal 120. Und dass wir gerade, glaube ich, ganz gut beraten sind, uns darauf nochmal zurückzubesinnen, woraus diese kulturelle Praxis bestand und wie man Orte schaffen muss, die einerseits dieser Besonderheit gerecht werden und auf der anderen Seite aber auch quasi die Erweiterung von Kino. Also ich denke zum Beispiel an Live-Cinema, an 360-Grad-Kino etc. etc. auch darstellen können. Und da gibt es nach meinem Dafürhalten in Deutschland keinen einzigen Ort und weltweit nur sehr wenige.
Sagt Lars-Henrik Gass, der Leiter der Oberhausener Kurzfilmtage. Sein neues Buch Filmgeschichte als Kinogeschichte ist für 14 Euro erhältlich im Buchhandel oder auch online. Danke für das Gespräch.
Ich danke Ihnen vielmals.